In einer Zeit, in der es in den elektronischen Medien nur noch um Geld und Einschaltquoten geht, wo kaum noch ein sachliches, informatives oder gar kritisches Wort fällt, ist Ihre Sendung ein Fels in der Brandung. Wie gut, dass es noch Programme gibt, in denen nicht niveaulose Blödelei, sondern kulturelle Ambition und journalistische Kompetenz im Vordergrund stehen. Wo sonst noch wird das hervorragende internationale Korrespondentennetz der ARD so konsequent genutzt? Mach mal das Fenster zu. Wo sonst findet sich in so komprimierter Form exzellente Recherche und Brauchtumspflege in guter Nachbarschaft? Auch die immense Konzentrationsleistung Ihres Moderatorenteams, besonders bei den Verkehrsmeldungen, ist hervorzuheben. Weiterhin viel Erfolg auf Ihrem guten Weg. Lassen Sie sich nicht entmutigen.
Was ist das?
Vom Weltmedienrat. Dankeschön. Ja. Vielen Dank.
Heute ist der 17. März 2015 und ihr hört eine Sonderausgabe des Jagdfunks. Mein Name ist Wilfried Flecken und ich kenne den Jochen seit über 2 Jahren, zu einer Zeit, wo der Jagdfunk eigentlich nichts mehr war als eine erste Idee. Als er damit bei mir in der Tür vom Büro stand, war meine erste Reaktion als Nichtjäger, wenn du meinst, was hast du dir denn für Themen vorgestellt? Heute, 2 Jahre später, 26 Folgen vom Jagdfunk später, hat sich meine Wahrnehmung deutlich geändert. Ganz unterschiedliche Folgen mit durchwegs interessanten und sehr engagierten Gesprächspartnern haben meine Wahrnehmung deutlich verändert und ich freue mich auf jede neue Folge, denn sie birgt die Möglichkeit, eine weitere Facette kennenzulernen. Themen gibt es noch viele und ich bin mir sicher, dass Jochen da noch ganz viele Dinge für uns bereit hat. Zwischen der Idee für ein Thema, für eine Sendung und dem dann abrufbaren Podcast im Internet liegen allerlei Vorbereitungen und Arbeitsschritte. Wir drehen also heute sozusagen die Scheinwerfer rum in die entgegengesetzte Richtung und ich frage den Jochen, wie er denn den Podcast entwickelt hat, wie er die Sendungen macht und wie er für sich die Zukunft sich vorstellt und wünscht. Hallo Jochen.
Hallo Wilfried. Ein komisches Gefühl, zu Gast im eigenen Podcast zu sein.
Ja, du sagst ja immer, dass du auf hohem Niveau lernen kannst und die Leute ausquetscht. Und heute lerne ich mal was, weil ich habe zwar viel mitbekommen von der Zeit, aber bei weitem nicht alles. Mhm. Und jetzt wollen wir doch mal sozusagen mit der Historie anfangen. Wie ist es dazu gekommen, die Idee zu entwickeln, Podcast über das Thema Jagen zu machen?
Ich habe ja lange schon anderer Leute Podcasts gehört. Also das Medium Podcast ist jetzt für Internetverhältnisse eigentlich schon steinalt. Das gibt's so seit 2005, glaube ich, so ungefähr. Und ich habe, sagen wir mal, 2007, 2008 angefangen, Podcasts zu hören. Größtenteils die halt von Tim Pritlove aus Berlin. Das ist so einer der wenigen, die ihre Existenz drauf aufbauen und der da halt auch ja eine ziemliche Welle an Entwicklungen vor sich her schiebt in jederlei Hinsicht. Und ja, ich kam dann über den Hund an die Jagd und fand ein Universum an Komplexitäten vor und habe gedacht, na ja, das passt doch ganz gut zusammen, ne? Aufnahmezeit ist da, komplexe Themen sind da. Man kann es alles sehr schön akustisch erklären und los geht's.
Wenn man so von draußen drauf guckt, so ich als Nichtjäger hatte ja eigentlich den Blick jagen. Gut, das sind die mit dem grünen Wams und der Flinte im Wald. Mittlerweile weiß ich, dass das viel vielschichtiger ist und auch über diese gesamte Geschichte hinweg. War dir das zu dem Zeitpunkt auch klar, dass das so eine Bandbreite einnimmt? Ich sage jetzt mal von einem Virus bis zum afrikanischen Elefanten.
Ja, ich sag mal so, ich hatte die Vermutung, die es gab Indizien, dass solche Dinge drin stecken. Also ein Indiz ist ja zum Beispiel die bisweilen sehr hitzige Diskussion, die sich um die Jagd halt dreht. Und ich meine, nach meiner Lebenserfahrung ist es eigentlich so, je hitziger die Menschen miteinander diskutieren, umso weniger wissen sie oft, wovon sie reden. Und das war zum Beispiel eins der Indizien, die darauf hindeuteten, dass da einiges mehr drin steckt. Eine zweite Geschichte war halt, man macht ja so die Standard-Jagdausbildung in einer Jagdschule seiner Wahl und naja, hat da halt ein Programm, was man jetzt, wenn man es am Stück macht, in 3 Wochen abfeiern kann, um dann halt erfolgreich eine Prüfung zu bestehen. Und im Gegensatz dazu gibt's halt eine vollständige Berufsjägerausbildung, die, ich glaube, 3 Jahre lang ist. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Und die dann auch noch die Möglichkeit hat, einen Meistertitel zu machen und dann auch noch einen ganzen Strauß an Fortbildungen ermöglicht. Irgendwo muss da ja ein Unterschied sein zwischen diesen beiden Ausbildungsmöglichkeiten. Das verspricht auch schon wieder eine Menge Zeug. Dann wusste ich damals, denke ich schon, dass sich da auch, ja, ich sag mal, viel um Artenschutz dreht, was ich auch für in diesen Zeiten den wichtigsten Grund halte, Jagdausübungen überhaupt zu betreiben. Also um satt zu werden, muss man es wirklich nicht mehr tun. Aber das ist sowas. Also es gab so viele Dinge, die darauf hindeuteten, dass da, naja, Universen an Wissen und Werten und Wechselwirkungen bestehen. Ja.
Also dir war nicht nur klar, dass man viel damit machen kann. War auch damals schon die Idee, die Gespräche so zu führen, dass ein Gast in aller Ruhe seine Perspektive, seine Sicht, seine Erfahrung erläutern kann? Ja. Was jetzt, wie du eben sagst, je hitziger die Leute reden, desto mehr leidet ja die Wahrheit in der Regel. Dieses Risiko sozusagen völlig rauszunehmen und in aller Ruhe ein Thema von allen Seiten zu beleuchten.
Ja, also Vorlage dafür waren die CRE von Tim Pritlove. Also der hat das halt, der nennt das Technik, Kultur, Gesellschaft, ist so der Untertitel bei seiner Sendung. Und er hat dann halt eben auch ja Themen, die reichen ja von IT-Themen, die Programmiersprache C++ über Niedrigenergiehäuser bis hin zu, wie funktioniert das Gehirn? Und dann halt immer Sendungen, wo er, genau wie ich es ja auch mache, einen Menschen, der unter Erleuchtung leidet, sich halt einlädt. Und er versucht dann im Grunde halt das Wissen halt aufzunehmen und als Dolmetscher wieder in eine allgemeinverständliche Sprache zu überführen. Und das fand ich einfach ein sehr schönes Format, was eben ins Umfeld der Jagd halt auch sehr, sehr schön hineinpasst. Ne?
Wenn du jetzt zurückblickst, damals, mit welchen Ambitionen hast du das Projekt angefangen? War das mehr so als Hobby oder gingen die Gedanken schon in weitere Planung, Professionalisierung?
Ja, also sagen wir mal so ganz untergeordnet. Also Professionalisierung ist, also man kann es ja nicht so ganz so deutlich sagen. Die Arbeit, die drin steckt, ist halt einfach viel. Also ich muss, ich meine, da sind wir jetzt im Grunde eigentlich beim Aufwand, den man da treibt, wenn du da jetzt schon hin möchtest. Der Aufwand liegt so bei bis zu 4 Tagen. Also die härteste Sendung von der Vorbereitung war die Aujeski-Sendung, weil das einfach ein Gebiet ist, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Gar nicht. Und da musste ich wirklich alle Register ziehen, um mich halt wenigstens auf einem annehmbaren Niveau dumm anzustellen, ne? In der Aufnahme.
Dann lass uns doch mal überlegen oder durchgehen, was braucht man von der ersten Idee, das Thema, gehen wir davon aus, hast du dir ausgesucht. Was ist der nächste Schritt Richtung Sendung? Du weißt also schon, worüber du sprechen möchtest und mit wem.
Ja, dann ist eigentlich wichtig, einen Termin setzen. Einen Aufnahmetermin mit dem Partner, dass man eine Verbindlichkeit hat. Weil sonst lohnt sich die Arbeit nicht. Ist auch mal passiert übrigens, ne, dass die ganze Vorbereitungszeit für den Ofen war, weil am Ende der Gesprächspartner dann nicht da war.
Eigentlich schade, wenn man so viel Zeit reingesteckt hat, dann genau. Kein Ergebnis zu haben. Zumal man ja eigentlich nur noch diese 2 bis 3 Stunden Gespräch braucht. Ja.
Also es ist insgesamt viel Lesen. Ich gehe halt mit dem Begriff, also meistens halt eben übers Internet, über die allseits verdächtigen Suchmaschinen und suche mir Material zusammen und lese Texte und guck, welche Meinungen gibt es dazu, welche unterschiedlichen Perspektiven gibt es aufs Thema. Ja, und sammle mir dann halt eben Quellen und Stichworte und habe bis jetzt eigentlich auch immer so gearbeitet, dass ich mir eine Themenliste vorher gemacht habe, in Kooperation vorzugsweise mit dem Gesprächspartner.
Wie macht ihr das gemeinsam? Weil der hat ja bestimmt auch eigene Vorstellungen, eigene Ideen, die er damit einbringen möchte.
Ist auch wieder so ein entschiedenes Kommt drauf an. Also meine Idee davon ist halt ein Etherpad zu benutzen. Also das ist im Grunde eine kleine Textverarbeitung, die im Internet halt ist und man kann halt mit mehreren Leuten am gleichen Text arbeiten. Und so kann man auch mal eine Telefonkonferenz und gleichzeitig halt an dieser Liste arbeiten und was anders verschieben oder sonst wie zusammendichten. Das ist eigentlich so das Mittel der Wahl, weil meistens sind die Leute ja hier nicht direkt vor Ort in Köln, sondern irgendwie ein Stückchen weiter weg. Und man hat mal so schnell eine Eingebung, man kann dann halt, sieht halt, wer hat wann was geschrieben. Und sieht halt eben auch so Veränderungen also auf Zeichenebene letztendlich. Ne?
Und wenn sich nichts mehr ändert, ist die Liste für die Sendung fertig?
Ja, oder wenn der Termin da ist.
Oder wenn der Termin da ist.
Ja. Also man kann es am Ende immer besser machen. Ist auch oft so, wenn die Aufnahme vorbei ist, dann fällt mir dann doch noch das eine oder andere ein, was man hätte reinnehmen können. Aber bis jetzt hat sich zumindest kein Hörer beschwert. Achtet bitte auch in Zukunft nicht so drauf.
Wenn der Termin da ist, was brauchst du dann vor Ort, um deine Aufnahme sozusagen in den Kasten zu kriegen?
Technik.
Ich sehe hier zwar einiges, aber du kannst das viel besser erklären.
Okay. Also das Ganze beginnt im Grunde an der Quelle, am Mund, da wo die Sprache rauskommt. Also wir sitzen jetzt hier und haben ja Headsets oder Hörsprechgarnituren auf Deutsch, Kopfhörer mit einem Schwanenhalsmikrofon. Und die sind eigentlich vergleichsweise bequem zu tragen. Das ist Profimaterial, das trägt man halt auch in Radiostudios oder Kameraleute haben sowas. Mit Kondensatormikrofonen, die halt einfach eine deutlich bessere Empfindlichkeit und Qualität halt abliefern. Und dieses Signal, was man da aufnimmt, geht dann als nächstes in ein sogenanntes Audio-Interface. Ich habe hier eins, das hat 8 Kanäle, also man könnte bis zu 8 Gesprächspartner damit ausstatten. Und von da aus geht es halt auf 2 Wegen weiter. Und zwar zum einen in den Kopfhörerverstärker. Also wir hören jetzt das, was wir sprechen, selber auf dem Kopfhörer wieder zurück. Das gibt halt erstmal den Überblick, was wird da überhaupt aufgenommen. Und der zweite Weg ist, dass es halt eben über eine Schnittstelle, aktuell ist es die USB-Schnittstelle, halt in einen Rechner geht, ein Apfelprodukt, ein Apple, also ich habe ein MacBook Air hier. Und da wird es in einer Software, einer sogenannten Digital Audio Workstation, dann aufgenommen. Die Software der Wahl ist hier Reaper.
Wie lange hat das gedauert, dieses Setup rauszufinden und die Art und Weise, wie die Komponenten idealerweise zusammenarbeiten?
Eine schmerzliche Kurve. Also es beschleunigt ein bisschen deshalb, weil diese Podcaster-Szene offen drüber redet. Also da gibt es eigentlich eine Kultur des Preisgebens und das ist eine sehr angenehme Sache. Da kann man übrigens an vielen anderen Stellen auch in der Jagd eine Menge von lernen. Also die Leute an dem Wissen teilhaben lassen. Und dann kann man ja in Grenzen an den Erfahrungskurven der anderen halt teilhaben, was aber manchmal auch dazu führt, dass jemand halt mit irgendeiner Komponente ins Klo gegriffen hat und man hat halt gerade hinterhergegriffen und der tauft es dann aus, ja, gerade wenn man es halt hat.
Das heißt, man hat sich gerade eine Komponente besorgt, die jemand anders gerade entsorgt.
Ja, so in etwa, ne? Also so kommt es dann vor. Und wie das so oft bei Elektronik ist, sobald es aus dem Laden raus ist, ist es auch schon nichts mehr wert. Also der Sekundärmarkt ist.
Ist auch da der Entwicklungszyklus so schnell?
Ja, zumal da jetzt auch die Nachfrage so kommt. Also ich habe hier jetzt diesen Kopfhörerverstärker und das Audio-Interface in einem tragbaren 19-Zoll-Rack zum Beispiel. Und diesen ganzen Aufbau könnte ich mir heute sparen. Für ein Drittel vom Geld könnte ich mir den ganzen Koffer halt sparen und das Aufnahmegerät mit einem vierkanaligen Audio-Interface halt einzeln transportieren. Ja, und so wird man halt schlauer.
Du hast eben gesagt, du kannst 8 Kanäle aufnehmen. Es gibt manche Podcasts, wenn dann schon 3 dabei sind, die dann alle 3 gleichzeitig reden. Das drückt irgendwie auf den Inhaltsgehalt. Wie managst du das?
Das ist ein sozialer Defekt. Also der ist jetzt technisch nicht so ganz bedeutend. Also ich habe ja eigentlich meistens außer 2 Sendungen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, immer nur einen Menschen da sitzen. Und dann stellt sich das Problem nicht. Also ausreden lassen ist ja eine der Qualitäten, die man beherrschen muss, um, glaube ich, einen Podcast wie diesen hier vernünftig machen zu können. Und meistens gelingt es mir. Ich suche mir ja auch meistens Leute raus, mit denen ich im Wesentlichen übereinstimme. Also was ganz Konträres hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass das in Zukunft mal passiert. Wobei das ja Leute sind, die meistens ja auch nicht unbedingt hier in so eine Sendung wollen, aber keine Ahnung, was die Zukunft da bringt. Ja, und Gleichzeitigkeit, ich hatte halt eher mal so, als ich 2 Gesprächspartner hatte, so, naja, wenn ich halt eine Frage gestellt hat, dass die sich gegenseitig dann anguckten, wer denn die Antwort gibt. Und dann entstehen Längen und Stille und das ist dann halt nicht ganz so fein, aber ich meine, ich sehe das halt auch so in der Hitliste der Sendungen, die kommen dann halt eher weiter hinten.
Weiter nach hinten. Aber vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten von dir als Moderator, dann die Leute eher anzugucken oder müssen die das erst unter sich irgendwie ausmachen, wer antwortet? Oder sollte man denen vorher sagen, pass mal auf, wenn ihr mehr als eine Sekunde überlegen müsst, wer antwortet?
Meistens ist der Effekt ja der, dass man nach 2 Minuten spätestens vergessen hat, dass man in einer Aufnahmesituation ist. Dann redet man halt einfach ganz normal miteinander.
Oder schweigt.
Ja, schweigen ist die unseligere Variante, wenn man Radio macht. Aber wenn sie sich mal ein bisschen gegenseitig ins Wort fallen, naja, das gibt halt auch ein bisschen Action, Unterhaltungswert.
So wie wir hier jetzt sitzen, bei mir im Besprechungsraum, ist es wunderbar ruhig. Und man kann die Aufnahme ja toll machen. Wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Im freien Gelände kannst du ja nicht dasselbe Equipment mit dir rumschleppen.
Ja, freies Gelände hatte ich ja wenig. Also in dem Format hier hatte ich es, glaube ich, noch gar nicht.
Landtag?
Ach, Landtag, stimmt. ich habe dann noch einen mobilen Rekorder. Das ist im Moment ein Tascam-Gerät, Tascam DR100. Und das hat ja eine ganz ordentliche Mikrofonierung. Das hat Schnittstellen, dass ich auch die Headsets hier anschließen könnte, also zumindest für 2 Menschen. Also ist ein Stereogerät, kann also 2 Kanäle aufnehmen. Und ich habe es halt bei Veranstaltungen schon mal auch an die Saaltechnik einfach mit angeschlossen, so dass da halt eine ordentliche Qualität drauf kommt.
Dass man praktisch ein Line-Out von der Saaltechnik mit aufgenommen hat.
Genau. Also da habe ich aber noch so eine Perspektive für die Zukunft. Habe ich vom Kollegen, vom Felix gelernt. Der ist in Berlin und der macht den Podcast am Mikrofon, also am-mikrofon.de, da könnt ihr den finden. Der nimmt mehrere Aufnahmegeräte gleichen Typs, gibt also jedem Gesprächspartner einen, hat dann so Ansteckmikrofone. Und über einmal in die Hände klatschen, hat er auf allen Spuren halt eben dieses Signal und hinterher in der Aufnahmesoftware schiebt er die so übereinander, dass die synchron sind. Alle haben gesagt, das funktioniert nicht, aber die Quarze, die das Timing in den Geräten machen, sind wohl zumindest, wenn die Baureihen gleich sind oder auch die Produktionsdaten der Geräte nah beieinander liegen, halt so synchron, dass auch nach 3 Stunden quasi kein Versatz da ist. Das kann schon mal zum Problem werden. Also das sind so die ganzen kleinen Fallstricke, in die man tapern kann. Mhm. Aber das fand ich eine extrem pfiffige Idee, weil er da nämlich für vergleichsweise kleines Geld eine gute Qualität hinkriegt. Ne?
Ja, manchmal sind die kleinen Lösungen die genialen.
Ja, ja. Also wenn man überlegt, so eine Funkstrecke für ein Mikrofon, die kostet alleine, glaube ich, 700 Euro, ne? Einer. Und also man kann in diese Technik schon echt Geld investieren.
Das heißt, nach oben sind keine Grenzen offen, aber für das, was du im Moment machst, bist du, wenn ich das so jetzt sehe, gut ausgerüstet.
Ja, ich nenne das portables Studio. Also ich habe im Moment 3 Headsets und bis jetzt komme ich klar. Ich meine, so wirklich mobile Situationen, also ich sage mal irgendwie auf einer Nachsuche hinterher durch die Büsche kriechen, dafür habe ich im Moment keine Ausrüstung. Wäre mal ganz spannend, ob sowas mal irgendwie möglich ist. Ich könnte es noch ein bisschen, also leichter transportierbar halten. Also ich könnte einen Koffer weniger, wenn ich andere Technik hätte, wie vorhin erwähnt. Und ich sage mal, im stationären Bereich, man kann natürlich irgendwie noch immer Gimmicks dran machen. Wir Männer müssen ja aufpassen, dass wir unser Spielzeug immer ein bisschen unter Kontrolle halten. Ne?
Das muss auch up to date sein und immer schön blinken.
Ja, das tut's ja.
Brauchst du sonst noch irgendwas an Technik für Nachbearbeitung oder geht das auch über den Mac?
Ja, also ich mache es im Moment so, dass ich die Aufnahmen halt auf meinen stationären Windows-Computer überspiele und das ist eigentlich, ein bisschen unglücklich, weil die Pfade dann halt nicht mehr stimmen und die Technik halt eine etwas andere ist. Also es ist so eine der nächsten Pläne, dass ich mir mal ein Mac Pro hinstelle. Dass ich halt in einer reinen Apple-Welt arbeite, das macht die Welt dann ein bisschen leichter.
Die Technik steht. Die Themenauswahl, wenn man sich das anguckt über die Zeit, hat sich ja ganz schön gewandelt. Von den eher ganz persönlichen am Anfang bis hin zu, bleiben wir nochmal bei dem afrikanischen Elefanten der letzten Sendung. Sitzt du am Schreibtisch und dir fällt eine Idee ein? Oder sind das Kontakte, mit denen du sprichst, die dich anregen, die dich ansprechen? Wie kommt so die Idee für die nächste Sendung und wie viele Ideen hast du so im Kopf, im Vorlauf, in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien?
Also um vielleicht mal mit der letzten Frage anzufangen, im Vorlauf habe ich jetzt um die 60 Themen. Also ist ja wenig, also da ist ja eigentlich irgendwie Polen offen, wirklich, ne? Da, also mit jeder neuen Sendung kommen eigentlich 3 neue Ideen. Also da ist viel los und es geht ja auch in viele Randbereiche hinein. Also das ist ja das Tolle an der Jagd, dass man ja wirklich vom Fährtenlesen über Hundeausbildung, Schusswaffen in allen möglichen Variationen, Munition, Optik, Ballistik in allen Ausführungen, Wildbrettverwertung, auseinanderlegen, zerlegen, Wurst machen, bis hin zum Kochkurs im Grunde passt ja eigentlich ins Format und dann noch mit allen möglichen Wechselwirkungen in Richtung Natur und Umweltschutz und Biologie und Gesundheit und Hygiene und Gesetze. Also Gott, echt, also ein Universum.
Das heißt, wir können für die nächsten Jahre noch mit vielen interessanten Aufnahmen rechnen.
Also thematisch ist da, glaube ich, kein Mangel. Eher mehr. Also das ist überhaupt nicht so das Thema. Das ist halt, ja, ich sag mal so, ja, Zeit und natürlich auch Finanzierung, ne? Das sind eher so aufregende Fragen, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf.
Kommen wir noch drauf, ja. Genau. Wie findest du die Gesprächspartner und Partnerinnen zu dem Thema?
Ja, manchmal kommt mir ein Thema in den Kopf und ich gucke, wer hat Ahnung. Und manchmal treibe ich mich halt irgendwie in der Gegend rum auf irgendwelchen Veranstaltungen, die irgendwer halt macht und dann springt mir auf einmal ein Typ ins Auge, der, naja, erstmal auch ja passt. Also gibt ja Menschen, die halt auch einfach den Streit halt die Kompetenz einfach aus, ja. Also man merkt, die wissen, wovon sie reden, die haben dann eine wirkliche Ruhe. Das ist reflektiert und nicht dogmatisch, was ich immer wichtig finde. Ja, und dann spreche ich die an, ob sie da Lust zu hätten.
Und wie ist so die Resonanz? Weil es sind ja bestimmt auch Leute dabei, die mit der Technik, also oder mit dem Medium-Podcast wahrscheinlich noch nie was zu tun hatten, die nicht wissen, was das ist. Da muss man ja erstmal so.
Ich mogel dann schon mal ein bisschen. Also ich sag dann, ich mache Radio.
Das kennen Sie.
Das kennen Sie. Ja, es gibt ja noch echt analoge Menschen, ne? Und dann muss man halt ein bisschen vorsichtig anfangen. Also ganz interessant, also das möge er mir verzeihen. Also der älteste Gesprächspartner, den ich bis jetzt hatte, war ja Wildmeister Dieter Bertram. Und mit Internet hat er gar nichts an der Mütze. Also seine Frau, die bedient so den E-Mail-Account. Und ja, nach der Aufnahme habe ich halt zwei Tage später nochmal angerufen und habe gefragt, alles gut und sind Sie zufrieden? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich mit meiner Frau vor den Computer gesetzt. Und das war so in einem Tonfall, als wenn man sich im Zweiten Weltkrieg vor den Rundfunkempfänger setzt und einen Abend verbringt.
Vor den Volksempfänger.
Ja, und das war schon echt ein ganz, ganz herzerwärmender Mensch. Also ganz süß.
Das Ausarbeiten hatten wir eben schon angesprochen. Am Titanpad haben wir zwei ja eigentlich auch gemacht, haben uns Gedanken erstmal als Wäscheliste runtergeschrieben, dann nachher sortiert, ergänzt, Dinge wieder rausgeschrieben, sozusagen bis kurz vor die Sendung.
Also das, was war, glaube ich, noch nicht die Kapitelstruktur, die man hinterher wiederfindet, die Kapitelmarken, die finden sich in dieser Liste auch schon so wieder. Ne? Das war, glaube ich, noch zu erwähnen.
Ja. Dass diese Liste Struktur hat bei einem IT-Fachmann, sei mal da vorausgesetzt.
Ja, ist dem Wilfried auch wichtig. Ich muss mal auch vielleicht sagen, der Wilfried ist Mathematiker.
Keine Witze über Mathematiker heute. Sei denn, ich erzähle die selber. Das heißt, die Struktur der Sendung mit ihren Titeln, mit ihren Untertiteln, Zusammenfassung, Schlagwörtern, Themenliste ist eigentlich ein Ausfluss aus der ganzen Vorbereitung. Und wird dann nach der Sendung ergänzt mit dem...
Ja.
Okay. Gibt es auch schon mal die Situation, dass während des Gesprächs diese Reihenfolge völlig durcheinander gewürfelt wird?
Klar.
Wie behältst du dann den Überblick?
Habe ich ja gar nicht. Überblick ist ein Mythos. Nee, den habe ich einfach nicht. Also im Zweifel ist der Gesprächsfaden wichtiger. Ich versuche dann schon mal zu sagen, ja, kommen wir gleich noch drauf. Und manchmal sind die Leute auch in ihrer Leidenschaft einfach dann nicht zu bremsen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Das macht es ja auch hinterher gut hörbar. Ne?
Weil es macht es authentisch. Es ist nicht so, wir haben jetzt genau noch 3 Minuten und in den 3 Minuten müssen wir noch die 5 Themen und die 4 Fragen abhandeln. Ja. Und aber bitte kurz fassen.
Genau.
Oder ich kürze es raus, was bei dir ja auch nicht passiert.
Nee, eben. Also es passiert dann schon mal, dass ich am Ende nochmal aufs gleiche Thema komme und dann, ach ja, hatten wir ja vorhin schon mal. Ne? Das kann schon mal sein, aber mein Gott, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert.
Ist ja auch nicht schlimm, weil manchmal kommen ja noch Gedanken, die man eigentlich noch ergänzen möchte. Mhm. Und mit so einer offenen Struktur kann man das sehr viel einfacher, als dass man ganz völlig rigide durch den Plan durchgeht. Mhm. Wenn das Gespräch zu Ende ist, was ist dann noch zu tun, bis man das fertige Produkt bei dir auf der Website entweder übers Abo oder durch einen eigenen Download anhören kann?
Ja. Also Kleinigkeiten sind zu schneiden und das ist halt während anfangs der Einspieler und die Titelmusik läuft, dann ist ja schon mal noch so ein bisschen vorbereitendes Geschwatze zwischen mir und dem Gesprächspartner. Wir hatten das ja vorhin auch, das schneide ich weg. Und wenn am Ende dahinter noch Luft ist, schneide ich es auch weg und klebe halt eben die Ausgangsmusik, das Outro dahinter. die Kapitelmarken. Während der Aufnahme, hatte ich dir ja vorhin auch aufgetragen, wird die Taste M gedrückt für einen Marker. Das gibt halt einen Zeitindex, wo ich dann halt eben einfach die Kapitel, also den Titel des Kapitels halt nachtragen muss. Dann wird die ganze Aufnahme rausgerendert, und zwar im FLAC-Format.
Kannst du das für unsere Hörer am Volksempfänger?
Das ist ein Free Lossless Audio Codec dafür. Also der ist verlustfrei. Also MP3 komprimiert zum Beispiel und lässt dabei halt Informationen weg. Deshalb ist die Datei hinterher klein, sehr klein. Und ein Lossless Codec, der lässt keine Informationen weg. Mhm. Ja. So, und dann wird halt eben pro Spur, also bei der heutigen Aufnahme sind es dann drei. Einmal kriegst du eine Spur, ich habe eine Spur und die Einspieler, also Musik und die Einspieler, hat eine eigene Spur. Die werden dann halt in eigene Dateien rausgerendert. Die Kapitelmarken werden exportiert. Und dann ist die nächste Stufe Auphonic. Das ist ein Webservice, ganz großes Kino, muss ich echt sagen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Da lade ich es hoch und die rechnen es schön. Also die passen zum Beispiel die Pegel an. Also wenn man eine Dynamik hat, wenn man jetzt zum Beispiel ganz leise flüstert, ganz leise, oder ganz laut reinruft, dann hat man halt unterschiedliche Lautstärkepegel. Und die Dramaturgie der Stimme bleibt erhalten, aber die passen die Pegel an. Also das Leise wird lauter gemacht, klingt aber hinterher immer
noch
leise. Klingt
immer noch wie Flüstern.
Ja. Und das Laute wird halt leiser gemacht, ohne die Dramatik des Lauten zu verlieren. Und das macht es hinterher komfortabel hörbar. Und zwar eben auch in mobilen Situationen, im Auto, in der Straßenbahn, wo noch so Nebengeräusche halt reinkommen.
Ja, das ist ja ganz wichtig, weil ich sag mal, Podcast hört man ja eben nicht am Volksempfänger in der Regel, sondern mit einem mobilen Gerät unterwegs, im Auto, in der Bahn, beim Warten an der Haltestelle.
Also das ist die haben zum Beispiel auch, also es gibt noch so Filtergeschichten, Kompressoren, Expander, also leises, wenn jetzt zum Beispiel jemand Atemgeräusche hat, die sind dann halt unter einem gewissen Schwellwert an Lautstärke, die kann man dann komplett rausfiltern oder halt eben von oben drücken. Das sind dann halt so Audiofilter, wo bei Auphonic auch automatisch dran gegangen wird. Also ich muss das jetzt nicht unbedingt alles wissen, was die da an Zauberei auf den Audiodaten anrichten. Es gibt halt am Ende immer ein tolles Ergebnis. Also ich habe da schon wirklich schlechte, also die Aufnahme am Schießstand bei Heim mit der 453 LOT, die war akustisch eine extreme Herausforderung. Also weil da natürlich
sehr große Pegelunterschiede,
wahnsinnige drin. Pegelunterschiede, ganz viel Hall auch noch drin, mehrere Sprecher. Das war wirklich schwierig und auch nicht in Multitrack. Und sowas macht Auphonic halt wirklich noch so, dass man es hinterher ordentlich hören kann. Ne?
Man kann den Knall in dieser Schießhalle ja sozusagen durch die Aufnahme noch richtig nachempfinden, ohne dass einem die Ohren abklappen.
Ja, genau. Ne? Ja, und das machen die halt. Dann geben die wieder aus in allen Formaten, die man haben möchte. Also ich lasse im Moment 4 Formate ausgeben. M4A, das ist halt so, da sind die Kapitelmarken drin, MP3, Opus und Ogg. Wobei in der Reihenfolge ist, glaube ich, auch der Konsum, also die Nachfrage seitens der Hörer. Da wird eine Datei mit Kapitelmarken ausgegeben, da wird eine Datei mit Produktionsbeschreibungen ausgegeben, die Image-Datei, alles zusammen in den Dateien auch verrechnet. Also M4A ist, glaube ich, ein Format, wo das Coverbild mit reinkommt und die Kapitelmarken. Also da will ich aber jetzt nicht genagelt werden, so genau muss ich es auch gar nicht wissen. Und dann schiebt Auphonic es auch automatisch auf dem Webserver über eine FTP-Verbindung.
Also auf deinen Zielserver, von dem man es nachher konsumiert.
Ja, also da, wo jagdfunk.de halt eben zu Hause ist. Und das Ganze ja im Grunde einstellen, also mit den Texten auch, die dabei sind. Klick, jetzt geht's los und dann kann man sich schlafen legen. Ne? Dann rechnet der da rum.
Wie lange dauert das umzurechnen, nachdem es hochgeladen ist?
Ja, es hängt natürlich von der Länge der Aufnahme ab. Ich sag mal, für eine 2-Stunden-Aufnahme braucht Auphonic 20 Minuten. Vielleicht. Georg, korrigier mich. Georg Holzmann macht auch Phonik. Also dauert ein Stückchen, aber ist jetzt alles noch vertretbar.
Und für die Datenmenge durchaus akzeptabel, zumal es dann fertig an der richtigen Stelle ist.
Das Längste ist eigentlich das Hochladen. Also ich habe halt eine grottenlangsame Internetverbindung am Rande der größten Stadt von Nordrhein-Westfalen. Das ist echt eine Schande. Hallo, 21. Jahrhundert. Unglaublich. Also 480 Kilobit Upload, glaube ich. Und wenn man dann Gigabyte Daten da hochladen will, dann schmeiße ich das idealerweise abends an und dann ist es am nächsten Morgen fertig. Ne? Das ist eigentlich der Hauptteil.
Könnte die Telekom ja mal helfend eingreifen.
Ja, wir betteln drum.
Ein Element in deinen Aufnahmen ist das Intro am Anfang, also sowohl die Musik als auch dieser kleine Einspieler. Bei der Musik durfte ich ja so ein bisschen Testhörer spielen, die verschiedenen Varianten. Ich muss sagen, das ist echt gelungen, weil es so eine eingängige Melodie hat, gleichzeitig viele Geräuschthemen aus der Jagdwelt drin hat. Die hat, glaube ich, dein Sohn zusammengestellt, oder?
Ja, hat er gebaut. Also mein Sohn ist ja Musiker, also er studiert im Moment in Berlin. Audiodesign fängt er jetzt an. Ich habe dem halt in der Pubertät mal eine E-Gitarre geschenkt und dann hat er sich da drin verbissen und jetzt kann der es einfach. Also der kann es schon schön, der hat da auch echt ein Händchen für, muss ich wirklich sagen. Freut mich auch total. Und ich habe ihn halt gebeten, ob er mir das komponieren kann und ob er da was bauen kann. Und als Thema habe ich ihm halt die Begrüßung, also ein Jagdsignal gegeben. Ja, und dann kam der halt damit um die Ecke, ne?
Das heißt, die Grundmelodie hast du ihm gegeben und alles drumherum mit den Geräuschen, mit dem röhrenden Hirsch zum Beispiel, hat er dann dazu gebaut.
Ja, habe ich auch gesagt, du kannst ja mal gucken, ob du so Tierstimmen oder Hirsch oder sonst was mit da reinbaust. Und ja, dann hat er losgelegt.
Das ist eigentlich immer eine schöne Einstimmung, weil, also wenn ich einen Podcast höre, finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn ich zwischen dem, was ich gerade mache und was ich dann anfange, wenn ich wie so eine kleine Einleitung habe. Mhm. So, Arbeit ist vorbei, jetzt höre ich meinen Podcast an, halbe Minute Intro und dann geht's los.
Ja, das ist so der eine Effekt und der andere ist, dass ich die Gesprächspartner sich während der Zeit irgendwie so in die Konzentration der Aufnahme halt begeben. Also es ist so ein bisschen, jetzt ist Aufnahme. und das ist so die Andachtsminute dafür.
In der man noch reden kann und wie du sagst, schneidest du nachher raus.
Genau.
Du hast gerade gesagt, die umgerechneten Dateien werden automatisch auf deine Website hochgeladen.
Ja.
Damit ist eigentlich das Publizieren des Podcasts schon erledigt.
Ja, im Grunde ja. Also jetzt wäre eigentlich so ein Punkt, da wäre jetzt noch die Webinfrastruktur mal zu erwähnen. Passt gerade rein.
Das machen wir.
Machen wir es eben. Also Basis ist ein Content-Management-System, das gute alte WordPress. Und dafür gibt es ein Plugin, der Podlove Podcast Publisher. Und das Ding heißt Podlove, weil der Initiator heißt nämlich Pritlove, der vorhin schon erwähnte Tim Pritlove. Das ist also im Moment das Softwareprojekt, was er da ja initiiert hat und auch treibt und wofür er auch immer wieder Spenden sammelt, um es weiterzutreiben. Er hat einen Entwickler drauf, den Erik Teubert, und das ist ein Projekt, was eben auch spendenfinanziert vorangetrieben wird. Und ich kann nur sagen, gegenüber den Zeiten vorher, ich habe die noch so knapp an mir vorüberrauschen lassen, ist dieses Stückchen Software wirklich die Gnade. Das macht so viel, so unendlich viel einfacher. Also danke, Tim. Danke.
An welchen Stellen hilft dir das oder spart dir das richtig Zeit?
Also damit, wie halt immer, ne, wenn Dinge halt ganz einfach und geschmeidig aussehen, dann passiert unten drunter immer ganz viel Komplexität. Und das ist in Sachen Podcast, erstens sind es die ganzen Metadaten, also Kapitelmarken, die Beschreibung, also Titel, Untertitel, Summary, also der längere Text, der Subtitle ist so dieses twitterbare 140-Zeichen-Ding, was fett gedruckt unter dem Titel ist. Die ganze Verschlagwortung, das Überführen in den Feed, also der Feed ist halt das, was man mit dem Smartphone abonnieren kann, entweder direkt oder über iTunes, und worüber man dann halt automatisch informiert wird, dass eine neue Folge da ist und die dann runtergeladen wird. Und da greifen so unter der Decke so viele Mechanismen ineinander, dass man erstens bei der Konfiguration ganz viele Fehler machen kann, und zweitens auch bei der einzelnen Episode halt immer wieder in Gefahr kommt, irgendetwas zu vergessen.
Und das ist jetzt praktisch automatisiert. Wenn du die nächste Folge machst, werden die umgerechneten Dateien von Euphonic hochgeladen an einen speziellen Platz. Und diese Software, die du gerade beschreibst, greift das sozusagen auf und verteilt das dann über das Content-Management-System auf deine Website, so dass du eigentlich nur noch kontrollieren musst, ist alles so angekommen wie geplant.
Also es sind zum Beispiel pro Episode alleine 8 Dateien, die da sein müssen. Und wenn man eine vergisst, dann ist schon blöd. Ne? Also zum Beispiel das Episodencover. Wenn es weg ist, ist halt hässlich.
So, dann ist es dann nur hässlich oder geht dann die ganze Episode nicht?
Ja, hören kann man sie schon, aber fehlt halt im Feed wie auch auf der Webseite. So, dann sind zum Beispiel die Archive habe ich jetzt programmiert mit Templates, mit sogenannten, oder auch die Seiten, auf der die einzelnen Episoden angezeigt werden, dass jede Episode halt eine gleiche Struktur hat. Das ist damit halt ganz, ganz schön gelöst. Ne?
Das heißt, es sind mehr so Schemata, die man anwendet und noch ein bisschen an einigen Schrauben dreht, aber im Grunde genommen die technische Grundstruktur ist da.
Ja. Eben. Also das ist halt einfach ein ganz wertvolles Stück Infrastruktur für diese Produktion und eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und vor allem auch mit einer direkten Schnittstelle zu Auphonic. Also Auphonic schiebt da rein, da gibt es eine Schnittstelle, dass man die Metadaten wieder abrufen kann mit Knopfdruck. Das ist also auch ein ganzes Stück weit integriert miteinander.
Schlussendlich gigantisch viel Arbeit ab und garantiert eine deutlich bessere Qualität, als wenn man es von Hand macht.
Genau. Zumal, ich meine, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, wir vergessen mal was.
Natürlich. Wenn deine neue Episode auf der Website drauf ist, wie kommen deine Hörer an die neue Episode? Du hast eben schon gesagt, man kann es abonnieren, man kann es auch so direkt auf der Website hören. Mhm. Tust du sonst noch etwas, damit Leute darauf aufmerksam werden? Also die abonniert haben, hören ja sowieso. Die regelmäßig auf der Website vorbeigucken und es dort hören, machen es auch sowieso. Mhm. Was ist mit Hörern, die jetzt aus diesen beiden Gruppen rausfallen?
Also was ich an Veröffentlichung treibe, ist im Wesentlichen halt auf Twitter das Ganze anzukündigen. Und ja, ich habe mal eine Zeit lang im Retriever-Forum, oder mache ich jetzt eigentlich immer noch, aber das ist jetzt untergeordnet, das kam so aus der Historie hier meiner Feldtochter, dass ich da halt ein bisschen aktiv war. Und eigentlich ist es nur noch Twitter mittlerweile, was nennenswert ist. Ne? Ja, und über den Feed geht es halt automatisch, also das Smartphone oder der iPod oder iTunes merkt ja halt, da ist eine neue Episode, wenn es die Feeds abklappert, und dann laden die automatisch runter, wenn es entsprechend eingestellt ist.
Genau, bei mir ist so, ich kriege eine Nachricht, ist da, und dann entscheide ich mich, je nachdem, wo ich bin, was ich für eine Verbindung habe, ob ich es dann runterlade oder nicht. Mhm. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele eher über die Website hören und wie viele eher Abonnenten sind?
Also über den Feed, über die Abonnenten geht im Moment so 2/3 bis 3/4 ungefähr. Ist auch vernünftiger, also ist bequemer zu hören. Wer will schon die ganze Zeit vom Computer sitzen, ne?
Genau, den Volksempfänger mit sich schleppen. Ja. Also eigentlich ist das ein unheimlich praktisches Medium, wenn ich einmal darauf aufmerksam geworden bin, das regelmäßig zu hören.
Ja, ich meine, man muss ja, also mit Radio, viele sagen, und bei welchem Sender? Naja, ich bin der Sender. Und ich meine, man muss sich ja mal klar machen, wie viele Leute laufen schon mit UKW-Empfängern durch die Gegend? Und wie viele laufen mit podcastfähigen Geräten rum? Ne?
Ein Vielfaches mehr.
Ja, also es ist soweit, und insofern ist eigentlich dieses Staunen, dass man da alleine Sender sein kann, eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Ne? Die Leute wissen nur noch nicht, dass sie podcastfähige Endgeräte haben.
Das ist ja auch so, wenn man sich andere Radiosender anguckt, sei es jetzt 1Live, sei es WDR, gehören ja eigentlich zusammen oder ähnliche, die haben alle mittlerweile auch Webseiten, wo du entweder online mithören kannst, also streamen, oder die einzelne Sendungen als Podcast auch wieder zur Verfügung stellen.
Ja, das ist dann Sekundärvermarktung, wobei die Formate, also wenn ich eine normale UKW-Radiosendung dann auch noch als Podcast, dann ist die ja nicht für Podcast gemacht.
Nee, die ist mit aufgenommen, die Musik ist rausgeschnitten und dann kann ich das darüber konsumieren. Aber auch die sozusagen bedienen diesen Kanal, weil eben nicht jeder zu jeder Zeit was hören kann, gerade wenn es sich um so inhaltliche Sendungen handelt oder
so Podcast-ähnliche Sendungen halt, ne? Die besonders.
Genau, da ist es nicht wichtig, wann ich die höre, sondern dass ich sie höre.
Ja, so Dokumentation und so ein Zeug, so Podcast-ähnliches Zeug, das ist eigentlich dann das, was man üblicherweise sich von den Radiosendern dann auch wirklich antut. Ne?
Oder Hörspiele, ähnliches.
Ja, genau.
Auf der Website gibt es die Möglichkeit, die Sendung auch zu kommentieren.
Ja.
Wird das rege genutzt?
Ja, rege ist immer relativ. Ne?
Gibt es viel Lob? Gibt es auch schon mal Kritik?
Ja, bis jetzt gab es eigentlich nur Streicheleinheiten. Also manchmal auch auf Aufforderung, gestehe ich. Ne? Also ich bin da auch ein bisschen hungrig nach. Also mich hat das ehrlich gesagt erstaunt, dass so wenig Gemecker kam. Ich habe, bevor ich die erste Sendung gemacht habe, habe ich das, ich glaube, über ein Jahr vor mir hergeschoben, aus Angst vor blutigen Lacken im Briefkasten und zerkratzten Autos. Also weil die Presse so dominiert ist von, oder dominiert war zumindest von diesen jagdfeindlichen Dingern, da habe ich wirklich, wirklich Respekt vor gehabt. Und die Praxis ist Ruhe. Einfach Ruhe.
Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du die Themen so undogmatisch angehst und mit deinen Gästen besprichst und niemandem sozusagen ernsthaft auf die Füße trittst.
Ja, also ich meine, ich will ja auch niemanden vorführen. Also ich will ja einfach nur, ich will ja nicht sagen, was doof ist, sondern ich möchte den Menschen halt die Möglichkeit geben, mitzukriegen, wie man es macht. Also wie es richtig ist.
Oder zumindest wie jemand, oder welche Meinung jemand zu einem bestimmten Thema hat.
Ja, also Wissen geht bei mir jetzt vor Meinung. Also ist ja eigentlich eine Wissensvermittlung,
die Meinung ich da treibe. Ne?
Wissen. Ja. Und dann, ich meine, gut, die Gespräche geben es ja üblicherweise auch so her, die verschiedenen Perspektiven. Und ich versuche ja auch, irgendwie Kritikpunkte mit anzusprechen, damit man dazu auch Stellung nehmen kann. Also vielleicht ist es das, was es verhindert. Kann jetzt nur sagen, ich habe, also einen einzigen hatte ich zu der Bodenjagd-Episode, die 9. war es, glaube ich, mit Gorch-Peter Nolte. Da hat jemand in der Tat gesagt, ja, Baujagd ist ja Tierquälerei. Und ich konnte anhand der IP-Adresse nachvollziehen, dass der auf der Webseite eine Verweildauer von 7 Minuten hatte. Ob er es als Podcast runtergeladen hat, weiß ich nicht. Aber die Indizien sprechen zumindest dafür, dass er die Sendung nicht vollständig gehört hat.
Klingt danach.
Aber ich muss jetzt sagen, nach diesen 2 Jahren und 26 Sendungen ist ein kleiner Negativkommentar, den ich auch nicht zugelassen habe. Deshalb habe ich die unter Moderation, nämlich auch die Kommentare. Das nehme ich auch noch in Kauf, oder?
Aber du würdest dir noch mehr Kommentare wünschen, oder?
Ja gut, das ist das Benzin im Tank des Podcasters erstmal. Ne? Also das ist ja das Feedback, ich meine, dass da irgendwie jemand interessiert, was ich da mache. Also wenn ich da überhaupt keine Antworten zu kriegen würde, dann würde ich irgendwann halt auch denken, mein Gott, dann interessiert es halt vielleicht keinen, oder? Also das will man ja auch wissen. Also wenn man auf die Bühne geht, will man doch wissen, ob es den Leuten gefällt.
Publikum, das ist eigentlich ein ganz guter, das neues Stichwort für das nächste Kapitel. Wenn man Radio macht und wenn man im Radio Werbung macht, ist sofort die Frage nach der Reichweite. Wie viel Hörer erreichst du?
Ja.
Und dann gibt es immer so Prozente, über die runtergerechnet wird, naja, so viel hören wirklich, so viel hören auch meine Werbung, von denen können sich so und so viel dran erinnern und dann kommt hinten ein minimaler Prozentsatz an Leuten raus, die das beworbene Produkt irgendwie vielleicht auch mal in Augenschein nehmen oder gegebenenfalls kaufen. Ist dir Menge wichtig?
Also nicht im Sinne von Reichweite, wie Werbung sie versteht. Also ich freue mich natürlich über jeden, der es hört. Also ist ja auch mein Antrieb, dass die Leute es hören. Klar. Aber es ist für mich jetzt kein Verkaufsargument. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie viele Leute hören denn das? Also so aus wirtschaftlichem Interesse, dann sage ich, naja, so viele, wie es interessiert.
Das heißt, hier ist der interessierte Hörer wichtiger als die Menge an Hörern, die das so nebenher mitlaufen lassen. Was ja bei einem normalen Radio irgendwie, das läuft im Büro, das läuft irgendwo nebenher mit und ab und zu hört man bewusst Radio.
Genau, das ist ja gerade der Unterschied zum Radio. Guck mal, die haben jetzt einen festen Sendestrahl und müssen halt zum Beispiel alle 30 Minuten eine Nachrichtensendung und die Verkehrsdurchsage halt unterbringen.
So, und Falschfahrer zwischendrin.
Genau. Und jetzt müssen die ja Beiträge bauen, die dafür sorgen, dass die Leute nicht auf den anderen Sender gehen. Also wenn so ein Beitrag zu irgendeinem Spezialthema zu lang wird, fangen die an zu riskieren, dass der umschaltet auf einen anderen Sender. Und das wollen die nicht. Und das ist gerade der Unterschied. Also beim Podcast und beim Jagdfunk, das hört sich doch nur jemand an, der das auch wissen will. Also die Intention, das anzuschalten, ist ja schon, ich habe ein Interesse.
Ja, man lädt sich das nicht runter, um mal zu gucken.
Genau. Und das ist schon mal so ein fundamentaler Unterschied, ne? Und deshalb darf so eine Sendung ja auch dauern. Man kann ja auch Pause drücken oder nochmal hören oder Kapitel gezielt anspringen, ne? Das ist ein anderes Konsumieren.
Hast du irgendwie ein Gefühl über deine Zuhörerschaft? So Altersstruktur, Bildungsstruktur, regionale Aufteilung? Hast du da irgendwie eine Rückmeldung über deine Website, mit der du ja sozusagen nachvollziehen kannst, wie viele Leute auf der Website selber sind?
Also ich habe jetzt keine solide Datenbasis, aber das Gefühl, der Instinkt, den ich so habe, ist heterogen. Also Männlein wie Weiblein, Jäger wie Nichtjäger, Leute mit Hunde, Leute ohne Hunde, junge Leute, ältere Leute. Also wie gesagt vorhin, Dieter Bertram mit 80 hört's. Der Felix Bezin, der vorhin schon mal diesen Podcast am Mikrofon, den ich da schon mal angesprochen habe, der hat seinem Großvater seinen alten iPod geschenkt mit Jagdfunk drauf. Der hat mittlerweile alle Folgen gehört. Ja, und wenn jemand, viel kriege ich auch so an Zuschriften von Jagdschülern gerade, die in der Jagdschule sind, wo einer zum Beispiel mal sagte, ja, wenn ich wirklich überhaupt nicht mehr lernen wollte, dann ein schlechtes Gewissen hatte, dann habe ich den Jagdfunk angeschaut.
Ja, vielleicht wäre ja mal eine Reihe an Podcasts für die Jagdausbildung eine Perspektive.
Ja, ich bin da offen.
Also ich finde das ja ganz gut, Podcasts zu hören, wenn man unterwegs ist, wo man eigentlich tote Zeit hat, die man so eigentlich mit Wissen füllen kann.
Ja, also ich sag mal, fährt man jetzt von Köln nach München zum Beispiel, dann hat man halt nach einer Stunde zwei Durchläufe normal im Rundfunk durch.
Dann wiederholt sich das Programm.
Dann wiederholt sich das Programm.
Seit man wechselt zu Bayern 3, dann ja, hat man einen neuen Stream.
Genau, aber ansonsten, ich meine, da ist halt Podcast eine tolle Sache, ne? So dieses Wissen nebenher und die Zusammenhänge. Also die längste Sendung, die ich selber mal gehört habe, die hatte 4 Stunden und 50 Minuten. Und die handelte über den Antibiotika-Einsatz im Stall. Da ist halt der Kollege Philipp Banse halt mit einem Tierarzt durch die Ställe gefahren und haben bei der Gelegenheit dieses ganze Tierarzneimittel-Thema halt durchgerockt. Und das ist eine Sekunde langweilig.
Bei 4 Stunden mit Kopfhörern auch eine taffe Leistung ist.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der mit mobiler Aufnahme, also wie auch immer. Auf jeden Fall vom Hören her durchaus machbar, ne?
Der normale Radiohörer oder eigentlich wir alle zahlen ja im Moment einen Rundfunkbeitrag für das Programm, was wir dann in mehr oder weniger großen Anteilen konsumieren. Mhm. Podcasts über das Web ist umsonst. Mhm. Trotzdem geht da unheimlich viel Arbeit rein. Gibt es für dich die Möglichkeit, da finanziell irgendwie Rückläufer zu generieren, die zumindest das Alltagsgeschäft für die Podcast-Erstellung unterstützen?
In Maßen. Also steht ja so auf der Webseite, es ist ein spendenfinanziertes Projekt, wobei spendenfinanziert jetzt schon übertrieben ist. Was konkret passiert, ist, dass wenn Gesprächspartner, also ich sage denen das auch mittlerweile so, ich sage denen, wenn du, lieber Gesprächspartner, der Meinung bist, dass es dir in deinem Geschäft hilft, dann wirf mir was in den Hut. Und dann kommt die Frage, wie viel? Und dann sage ich, naja, so viel es dir wert ist. Ich weiß ja nicht, was es bei denen für Auswirkungen hat. Und das hat halt zumindest bisher dazu geführt, dass ich halt einen Teil meiner Ausrüstung darüber finanzieren konnte. Aber das ist auch, was diese Investitionen angeht, noch lange nicht kostendeckend. Worüber ich mich total gefreut habe, sind eben alles, was von Hörerseite kommt. Also es ist mittlerweile ein paar Mal passiert, dass von meiner Amazon-Wunschliste mal ein Buch gekauft wurde. Das habe ich dann als Geschenk halt wieder gefunden. Von dir ja auch mal eins anfangs, Wilfried. Vielen Dank dafür. Und was jetzt zweimal der Fall war, ist, dass ich ja kleinere Geldbeträge auf meinem Konto wiederfand.
Welche Möglichkeiten haben die Hörer da? Also die Wunschliste Amazon klickt man einfach an. Wie geht das mit den Geldbeträgen?
Naja, überweisen.
Einfach überweisen. Was ist mit so Flatter-Button und ähnlichen Online-Geschichten?
Ja, auch gern genommen. Also Flatter habe ich ein paar, ich glaube 7 Klicks bis jetzt. Also es ist jetzt offensichtlich in der Jagdszene nicht so wahnsinnig verbreitet. Da sind andere halt besser aufgestellt. Aber das ist halt eine Möglichkeit, wo ich halt ein festes Budget halt, ich stelle halt bei Flatter ein monatliches Budget von, ich weiß nicht, 10 Euro vielleicht ein, wie viel auch immer ich möchte. Und wenn ich auf Internetangeboten vorbeikomme, die mir gefallen, klicke ich halt auf den Flatter-Button. Und dann wird dieses monatliche Budget auf die geklickten Flatter-Buttons verteilt.
Das heißt, man muss sich dann als Hörer aber bei Flatter anmelden, damit der Klick, wie funktioniert das? Ich habe auf der Website einen Klick, da klicke ich drauf und wie weiß dann der Button, wer ich bin und wie viel ich dem Jochen geben möchte?
Ja, man ist halt bei Flatter eingeloggt und wenn ich auf den Button klicke, dann ordnet halt Flatter die Webseite, auf der geklickt wird, zum eigenen Konto zu und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Du hast eben gesagt, dass du deine Gesprächspartner, wenn sie nach einem Geldbetrag fragen, das ihnen offen stellst. Hast du auch mal über Auftragsarbeiten nachgedacht? Also wo jemand sagt, pass mal auf, Jochen, hier kriegst du einen bestimmten Betrag, deswegen und dafür möchte ich von dir mit mir eine Sendung haben über ein bestimmtes Thema?
Also in Sachen Jagdfunk mache ich das nicht, weil ich da einfach, ich möchte fragen dürfen, was ich will. Und wenn es eine Auftragsarbeit wird, dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch eine Erwartungshaltung, dass bestimmte Botschaften unverfälscht platziert werden. Und das ist eine Erwartungshaltung, die ich nicht bedienen möchte. Dafür ist mir das Thema zu heilig. Andersrum ist es aber so, dass ich jetzt eine zweite Serie aufgelegt habe, die heißt Die reine Lehre, zu finden unter reinelehre.de, wo ich jetzt erste Ansätze gemacht habe, im Technologiebereich oder auch mit sozialen Innovationen halt Auftragsarbeiten abzufeiern. Also insgesamt bin ich eigentlich gerade schon so in den Startlöchern, das Thema Podcast zu professionalisieren. Besonders interessiert mich, also ich meine, ich bin ja selber vom Hintergrund eigentlich ein Computermensch. Ich habe da mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, aber ich habe über die Jagd halt einfach ein wahnsinniges Interesse an Naturnutzung insgesamt halt entwickelt. Und ich finde sowohl die Themen Forst wie auch Landwirtschaft halt echt interessant. Und wie viel nimmt man von der Natur, wie viel wächst von alleine nach, was muss ich dafür tun und wie resultiert eine Fürsorgepflicht daraus? Und ich sage mal, sowohl Landwirtschaft als auch Forstwirtschaft sind Themengebiete, die ja mit solchen wissensvermittelten Podcast-Formaten einfach noch nie abgedeckt sind. Also da würde ich gerne mehr machen, wobei natürlich die Frage der Finanzierung halt eine bislang ungeklärte ist. Also es müsste sich da ein bisschen was bewegen. Das ist die eine Seite, dass man das halt sponsorengetrieben macht. Aber dann hat man wieder das Thema Erwartungshaltung natürlich drin, was okay sein kann, ne, wenn es ausdrücklich so gemacht ist. Schöner ist natürlich, wenn das Ganze hörerfinanziert wäre. Also wenn ich jetzt im Jagdbereich, also wir haben 350.000 Jagdscheininhaber in Deutschland. Wenn jetzt jeder 10 Cent spendiert, dann habe ich eine ganz fantastische Risikostreuung. Es tut eigentlich niemandem weh.
Niemand tut's weh
und ich kann existieren.
Also und es ist gibt ja noch viele neue Sendungen.
Weißt du, und das ist ja auch, ich meine, wie viele Menschen müssen dir kündigen, damit du ein Problem hast?
Leider Gottes einer.
Ja, und ich sag mal, wenn man aufgrund der Arbeit, die man macht, so eine breite Anerkennung in Form einer kleinen Summe zum Beispiel bekommt, die halt regelmäßig fließt, dann hat man da eigentlich eine Grundlage, auf der man, ja, ich denke, auch ja, Überzeugungstäter sein darf. Ne? Das ist natürlich ein Traum.
Das heißt auch, der Jagdfunk bleibt ein Liebhaberstück, was spendenfinanziert bleibt, ohne Werbung.
Ja.
Und das, was du eben genannt hast mit der reinen Lehre, das wäre dann eher für eine professionelle Finanzierung, für eine breit gestreute Finanzierung angedacht.
Ja, also vielleicht noch mal kurz eben dieses Thema am Beispiel Jagdfunk. Also was mir bisweilen Schwierigkeiten macht, ist halt einfach, wenn ich mal reisen muss. Also ich habe zum Beispiel einen Gesprächspartner jetzt seit fast von Anfang an in der Gegend von Stuttgart. Wenn ich da halt hinfahre und zurück von Köln aus, dann muss ich übernachten und dann habe ich halt irgendwie Reisekosten, also Fahrtkosten plus Übernachtung.
400 Kilometer hin, 400 zurück, man muss übernachten, ja.
Ja, das sind halt irgendwie mit was essen gehen 200 Euro oder was. Ne? Und wenn ich die 200 Euro hätte, dann habe ich ja schon lange nichts verdient. Also die Zeit, die ich rein tue, in der ich ja normalerweise Geld verdienen müsste, die ist damit ja noch gar nicht bezahlt. Und das sind halt natürlich einfach Dinge, wenn es halt aus irgendwelchen Gründen gerade mal auf die Reise passt, dann kann man es machen. Oder wenn der Gesprächspartner es bezahlt, kann man es vielleicht machen. Aber das ist natürlich nichts, womit man seine Existenz halt unter Dach und Fach kriegt. Und auch ich habe halt nur 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Ja, und das macht es dann halt einfach ein bisschen schwierig manchmal. Und dann sind so Projekte ab und zu nicht umsetzbar.
Das heißt, so ein stetiger, kein großer Strom, aber ein stetiger Strom an liquiden Mitteln wird die Möglichkeiten deutlich erweitern.
Also ein Schritt weiter in Richtung Kostendeckung wäre toll. Das wäre wirklich schön.
Dann lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben am Anfang damit angefangen, mit deiner ersten Idee und der ersten Planung, wie weit das geht, was ja alles eher so Liebhaberei, Hobby war. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, die reine Lehre, die du nutzen möchtest, um weitere Themen aufzugreifen und professioneller zu arbeiten. Wie weit sind da deine Pläne schon gegoren?
Ja, also in Sachen Produktion, also ich bin ja eher ein Generalist von meiner Natur aus und ich habe halt gerne die komplexen Themen. ich sag mal, in Sachen Natur, wie vorhin gesagt, Naturnutzung vor allem, weil wir Menschen brauchen, wir müssen halt nehmen, damit wir leben können, wie alle anderen Organismen auch. Finde ich spannend, aber auch technologische Themen. Also ich bin ja, wie gesagt, ein Computermensch oder ich meine, ich hatte ja diese Knethaken-Geschichte in der zweiten Ausgabe der reinen Lehre, wo ich einen Werkzeugmacher und Physiker halt als Gesprächspartner hatte, wie Metallurgie zum Beispiel dann funktioniert oder so Sachen gehen dann auch. Wo die reine Lehre, da packe ich halt Auftragsproduktion auf Einzelsendungsbasis hinein. Mit der Idee dahinter, dass man ja insgesamt diese Welt ja eine Komplexität erreicht hat, die man ja eigentlich in diese drei Sätze, in diese Verkürzung gar nicht mehr hineinbekommt. Also die Themengebiete selber werden eigentlich immer kleiner, das Fachwissen wird immer tiefer und der Erkläraufwand wird immer größer. So, und die Idee hinter der reinen Lehre ist halt eben, dass ich quasi eine Audiovisitenkarte zu dem Projekt meines Gesprächspartners mit ihm produziere und die ins Netz stelle. Und wenn er jetzt unterwegs ist und sich einen Kunden sucht oder einen Investor für das Projekt, um es zu realisieren oder wer auch immer was davon wissen will, dass er halt beim Stehempfang oder wo immer er sich gerade rumtreibt, halt sagen kann, guck mal hier, das ist mein Thema, Elevator Pitch, drei Sätze, Problemlösung nutzen. Wenn es dich wirklich inhaltlich interessiert, hier auf der reinen Lehre Link habe ich eine Sendung aufgenommen, wo ich es halt umfassend in 2 Stunden oder wie lange auch immer erkläre im kompletten Zusammenhang. Und man stößt dann, und wenn sich dann jemand interessiert, kann er sich das anhören. Und man stößt natürlich damit in Aufmerksamkeitsbereiche hinein, die eigentlich mit anderen Medien gar nicht zu erschließen sind. Also die Reisezeit, die Wartezeit beim
Arzt. Genau, Reisezeit fällt weg und ja. Man kann dadurch natürlich ohne persönliche Präferenz Präsenz sein Wissen an die potenziellen Interessenten vervielfältigen, was natürlich einen deutlich erhöhteren Streugrad hat.
Genau. Also das macht einfach das Leben leichter. Also man hat einen ernsthaften Interessenten, man kann denen halt darauf hinweisen und man erfindet das Rad auch nicht jedes Mal von vorne neu. Ne? Also das kann man gut vorbereiten, gut produzieren und dann hat man was, mit dem man dann echt arbeiten kann. Und das, denke ich, ist auch ein valider Mehrwert, den man dann in seinem wirtschaftlichen Handeln hat. Ein weiteres Thema sind halt Podcast-Serien. Also man kann eine ganze Serie halt produzieren. Das kann ich dann halt eben auch gerne als Auftragsarbeit machen. Das kann man jetzt sowohl nach außen in Richtung Öffentlichkeit tun, als auch nach innen. Also ein typisches Beispiel ist ein Außendienst. Ich habe halt eine Armada von, ich weiß nicht, 20 Außendienstmitarbeitern, die möglicherweise in Firmenwagen mit Firmen-Smartphones durch die Lande fahren und den meisten Teil ihrer Zeit ja dann auch im Auto verbringen, oder einen großen Teil zumindest ihrer Zeit im Auto verbringen. Und wenn die dann montags in die Firma kommen, dann stehen die an der Kaffeemaschine und müssen sich erstmal über Flurfunk, über Gespräche mit den Kollegen halt wieder auf den Stand der Dinge bringen.
Das heißt, man könnte damit sowohl Aktuelles verbreiten, sehr einfach, als auch Fachpodcasts zu einem bestimmten Thema.
Ja,
ich denke jetzt an den Wirt-Vertreter, der mit den Schrauben im Kofferraum rumfährt und die vertickt. Und da gibt es jetzt eine neue Schraube mit einer wie auch immer gearteten Eigenschaft. Die kann er sich auf der Fahrt anhören, auf der Rückfahrt.
Ja,
genau. Wenn er ins Büro zurückkommt, sagt er, kann ich mal sehen.
Ja, richtig, ne? So, das kann er machen. Neue Kollegin ist da, ne? Also diese Social-Geschichten, die halt in jeder Firma so ablaufen. Man kann Einarbeitungsprogramme, also wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe, der braucht halt 2-3 Monate, bis der am Laufen ist. Und ich kann halt solche Einarbeitungsgeschichten, wie wo ist die Herrentoilette, wie läuft die Reisekostenabrechnung, kann ich halt in Podcast fassen. Hier hörst du dir halt an, muss ich halt nicht jedes Mal von vorne erklären. So Geschichten halt, ne? Und ja, es lässt sich halt vielfältig einsetzen.
Gibt es da schon erste Interessenten? Also das hört sich für mich so an, als ob da eigentlich die Leute Schlange stehen müssten.
Danke. Ja gut, die Schlange bauen wir ja hier hoffentlich auch ein bisschen auf. Ne? Also ich finde es sehr spannend. Ich finde, also jetzt aus meiner Sicht, mich auf so eine Art und Weise halt eben auch in eine Organisation hineindenken, interessiert mich. Die sozialen Gefüge und die Produktseiten und wie organisieren die sich, das ist ja auch etwas, was man an so einer Position, also wenn ich so eine Produktion machen kann, ja auch irgendwie dem nachspüre und darauf eingehe. Und das macht mir persönlich auch Freude. Ja, gibt es da Interessenten? Also bislang, ja, ich fange so langsam an, da halt was aufzubauen. Ne?
Also auch da ist was in der Pipeline?
Ja. Also ich habe jetzt noch nicht voll aufs Gaspedal gedrückt. Wie heute ist halt die Initialzündung auch ein bisschen dafür.
Das heißt, wir hoffen auf viele Hörer, die eigene Ideen haben oder die jetzt genannten aufgreifen und auf dich zukommen.
Ja, das wäre halt ganz schön, ne? Also wenn sich unter meinen Hörern natürlich entsprechende Aufgabengebiete finden, wo ich mich sinnvoll einbringen kann, toll.
Wobei ich ja glaube, wenn die ersten Sendungen hier unter reine Lehre und Erdebene, wenn die mal im Netz sind, dass das auch so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie beim Jagdfunk, weil mit jeder Sendung, die ich höre, bekomme ich wieder neue Ideen und habe eigentlich Interesse, auch die nächste Sendung zu hören. Und der eine oder andere wird da auch dabei sein und sagen, ich habe da aber auch was und ich will auch so eine Sendung haben.
Ja.
Und dadurch sozusagen wächst ja dann die Hörerschaft und die Themenvielfalt wächst.
Ja, also man muss sich ja auch klar sein, dass man mit egal welchem Thema man ja unterwegs ist, ja eigentlich immer nur einen Ausschnitt der Öffentlichkeit bedient. Also deshalb ist die Frage nach Reichweite eigentlich auch mittlerweile eine extrem sinnfreie, finde ich. Ne? Also bei Werbung, wo ich Erstkontakte generieren will, mag das ja noch Sinn machen. Aber wenn ich mich in irgendeiner Nische bewege, und ich meine, Jagd ist jetzt so eine, aber ich sage mal auch irgendwie Edelmetalle wäre eine, oder wie mache ich Kohlefaserchassis oder ganz egal welches Thema, dann bewege ich mich halt in einem so einer kleinen Zielgruppe, dass ich halt natürlich ein Problem habe, die zu identifizieren und auch eben qualifiziert zu bedienen. Ja, und aber wenn ich einmal meinen Zugang habe, also auch nur an einer Stelle und mache das in einer guten Qualität, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Sendung und damit auch der Produzent dieser Sendung und der Gesprächspartner, dass das innerhalb dieser Zielgruppe und dieser Nische sich ausbreitet, ist ja sehr hoch, denke ich.
Sie sind ja in der Regel sehr kontaktfreudig untereinander und gerade wenn es so um Spezialthemen geht und Neuerungen, das spricht sich ja dann rum.
Genau. Und dann ist so eine Branche auf einmal ganz klein und irgendwann sitzen alle am gleichen Schreibtisch.
Und hören gleichzeitig deinen Podcast.
Ja, keine Ahnung.
Idealerweise.
Ja.
Jetzt haben wir über den Ausblick schon ein bisschen gesprochen. Wenn du 3 Wünsche frei hättest.
Oh Gott, das hättest du mir vorher sagen müssen.
Du hast gesagt, ich habe die Taste, die Finger an der Taste.
So überhaupt oder jetzt zum Podcast?
Nein, schon Thema Podcast, Jagdfunk, Erdebene.
Also ich würde... Ja, also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Finanzierung halt einfach nochmal ein bisschen besser funktionieren könnte. Ich wünsche mir mehr Diskurs. Also ich kriege ja relativ viele Kommentare mittlerweile, die sich sehr lobend äußern und das freut mich auch echt total. Vielen Dank und macht das auch weiter. Ich will euch davon nicht abhalten. Ich würde mich aber auch manchmal über ein bisschen Diskurs freuen, über guck mal, da ist noch ein Thema, das hast du vergessen, das kam ein, zweimal zwar vor, aber es könnte mehr sein. Über andere Perspektiven, über dass die Kommentarfunktion halt einfach mehr lebt. Das wäre ganz toll. Weiterempfehlen ist etwas, davon lebt es. Also ohne Budget kann ich natürlich keine Werbung treiben. Also ich bin einfach darauf angewiesen, dass die Hörer natürlich andere Hörer gewinnen. Und das tun sie, das weiß ich. Das können sie aber auch mehr machen. Da ist noch Room for Improvement, wie der Angelsachse sagt. Da ist noch Luft nach oben.
Dann ist das doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Leute, hört weiter Podcasts, streut die Themen, streut eure Erfahrungen, sprecht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis das Thema an und unterstützt den Jochen, damit wir noch viele, viele Sendungen spannend wie bisher in den nächsten Jahren hören werden.
Ach, Schlusswort sind wir schon. Da muss ich ja, nee, da muss ich nochmal aus dem Sattel gehen. Also da habe ich nämlich in der Tat noch einen Wunsch. Ich wünsche mir nämlich engagierteres Eintreten für das, was euch wichtig und heilig ist. Vertraut nicht so sehr den Leuten, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Überlegt, was richtig ist, fragt nach, warum die Kollegen, also in der Jagd und auch woanders, die Dinge so tun, wie sie sie tun. Und traut euch, euren Hintern in die Hose zu packen, eine eigene Position im Zweifel zu beziehen und die auch zu vertreten. Das wünsche ich mir echt sehr und das wird aus dieser Welt einen besseren Platz machen.